Feministische Bibelgespräche, der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Ich heiße Ulrike Metternich und bei mir ist meine Freundin Lucia.
Ein herzliches Willkommen auch von mir.
Lucia Sutter-Rehmann ist Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät Basel und ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Lucia, ich freue mich auf das Gespräch heute.
Du hast gesagt, du möchtest über die Tochter des Jairus sprechen. Eine spannende und unheimlich dichte Heilungsgeschichte. Und doch, das Wort Heilung, das weckt bei mir immer viele Fragen oder sogar Skepsis.
Naja, man möchte geheilt werden, wenn man krank ist. Und man wünscht ja auch den leidenden Menschen ganz doll, dass sie Heilung erfahren. Aber so einfach, wie es in den Evangelien erzählt wird, ist das ja auch nicht in der Wirklichkeit. Dass da einer kommt und man ist geheilt. So einfach geht das gar nicht.
Ja, ja.
Was ich schon so vorab mal sagen kann, heilen heißt nicht unbedingt gesund machen. Und schon gar nicht, wie wir uns das heute vorstellen mit unseren medizinischen Kenntnissen. Die Welt des ersten Jahrhunderts hatte ganz andere Ideen über gesund und krank. Und das ist mir auch ganz wichtig. In Heilungsgeschichten geht es weit mehr als nur um eine körperliche Wiedergesundwerdung. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, ihre Hoffnungen, ihre Nöte. Und wir sollen uns als Lesende in diese Geschichten hineinfinden, mitgenommen werden. Um vielleicht selbst heil zu werden?
Also ich bin neugierig, was wir da herausfinden. Blicken wir erstmal genau hin in den Text aus dem Markus-Evangelium Kapitel 5, die Geschichte von Jairus. Ich beginne mal, ich nehme den Anfang dieser Geschichte.
Okay, danke.
Und als Jesus in dem Boot wieder an das andere Ufer hinübergefahren war, kam er in eine große Volksmenge. Das war am See. Und es kommt einer der Verantwortlichen von der Synagogengemeinde mit Namen Jairus. Kaum sieht er ihn, wirft er sich ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, »Meinem Töchterchen geht es äußerst schlecht. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt.« Und er ging mit ihm, eine große Menschenmenge folgte ihm und sie umdrängte ihn. Da kommt also ein Vater, dieser Jairus, und er ist offenbar völlig verzweifelt und bittet Jesus um Hilfe, weil es seiner Tochter so schlecht geht. Aber was mir erst jetzt auffällt, ist, der Vater bittet nicht um Gesundheit. Er möchte, dass sein Töchterchen gerettet wird und lebt. Jetzt haben wir auch noch die Rettung im Spiel.
Ja.
Ist das denn auch wieder etwas anderes als Gesundheit?
Ja, da lohnt sich wirklich ein ganz genauer Blick. Und das steht ja auch so im Text. Der Vater bittet darum, dass seine Tochter gerettet wird und lebt. Und mir ist das ganz wichtig, dass wir das hier auch genau so übersetzen. Denn Rettung meint nicht einfach, ich mache dich gesund und dann geht dein ganz normales Leben weiter. Denn Rettung ist weit mehr als, ja, alles wird jetzt wieder, wie es vorher war. Rettung geschieht nicht, damit alles wird wie vorher, sondern anders, auf jeden Fall besser. Also mit diesem Wort Rettung ist auch immer ein neuer Anfang verbunden. Und deshalb müssen wir noch viel näher an den Text herantreten, um zu verstehen, was heißt denn hier Rettung? Was hast du gesehen? Was hat der Vater genau gemacht? Lass uns nochmal genau hinschauen, was wir da finden.
Ja. Jairus wirft sich auf den Boden vor die Füße Jesu. Also soviel ich weiß, tat man das ja auch nicht einfach so. Da musste die Not schon sehr groß sein. Vor allem, wenn man sich auf der offenen Straße, also in den Schmutz, also jemandem vor die Füße wirft. Und man drückt damit aus, dass man dringend Hilfe braucht und dass man selbst nicht mehr stehen kann, also an einem Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist. Und also, ja, dass das Gegenüber sieht, ich liege am Boden und brauche Hilfe.
Ja, genau, das ist das eine. Ja, Iris geht es wirklich sehr zu Herzen, was mit seiner Tochter los ist. Aber der Blick weitet sich, wir sehen noch mehr. Auf der Straße gibt es große Mengen von Menschen. Ja, Iris gehört zu den Vorstehern einer Synagoge. Sicherlich könnte er auch Leute schicken, die für ihn einen Arzt suchen. Müsste er als Synagogenvorsteher sich selbst durch diese Gassen und Plätze quetschen? Aber Jairus sucht dringend Hilfe, denn sonst stirbt sein Kind. Darum kann er nicht zu Hause herumsitzen. Er muss etwas tun. In letzter Verzweiflung und großer Sorge irrt er durch die Mengen.
Ich glaube, jetzt sehen wir das Setting der Geschichte schon viel deutlicher. Ein Vater sucht um Hilfe, oder wie es hier heißt, um Rettung. Er irrt durch die Mengen, allein und wahrscheinlich voller Angst und Sorge. Und da sieht er einen Rabbi, er wirft sich ihm vor die Füße in den Staub, damit er seinem Töchterchen irgendwie helfe. Aber was mir fehlt ist, wie geht's denn deiner Tochter? Was hat sie? Ist sie krank?
Ja, das ist eine gute Frage. Was hat das Mädchen eigentlich? Der Text sagt es jetzt nicht. Da steht jetzt keine Diagnose drin. Lass uns mal darüber nachdenken, in was für einer Zeit diese Geschichte gespielt hat. Was war denn los gewesen damals, als das Markus-Evangelium geschrieben wurde? Wie ging es der Bevölkerung in Israel-Palästina? Und das sagen wir ja auch jedes Mal und wiederholen das. Und unsere Hörer und Hörerinnen wissen das jetzt schon, dass wir das immer so fest mitbedenken. Es war die Zeit, in der Jerusalem gerade zerstört worden war.
Also nimmst diese historische Einbettung wirklich mit in die Jairus-Tochter-Geschichte?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist ganz wichtig.
Das heißt, die vielen Menschen, die Mengen, die wir hier auf der Straße sehen und durch die sich Jairus irgendwie quetschen muss, das waren vielleicht Flüchtlingsströme. Menschen, die nichts mehr hatten und hier Zuflucht suchten. Ich finde es wirklich schon bemerkenswert, dass in diesen wenigen Zeilen zweimal von großen Mengen die Rede ist. Da muss es wirklich außerordentlich viele Menschen gehabt haben. Da war etwas nicht in Ordnung.
Ja, Lucia, ich finde das wirklich ganz wichtig, dass du da nochmal so genau hinschaust. Was ist da eigentlich mit diesen Menschen los? Das ist auch für mich nochmal eine ganz wichtige Perspektive. Nicht einfach zu denken, na ja, im Orient, da waren eh so viele Menschen auf der Straße, die sind einfach so. Und natürlich schreien die durcheinander, drücken und quetschen sich. Aber nochmal genau hinzugucken und nicht zu denken, ach, irgendwie sind das so lästige Personen, die den Weg von Jesus einfach nur behindern. Sondern es scheint sehr wichtig zu sein, dass diese Mengen so oft erwähnt werden in diesem Text.
Es ist auch eine sehr abwehrende Haltung in der Auslegung oft zu spüren. Also Mengen sind einfach dumm und blöd und die stehen im Weg. Jesus und die Mengen, das ist immer die Menge, das Dumme und Jesus der Tolle. Und ich denke, das ist eigentlich die alte römische Herrscherperspektive auf das Volk, oder? Da gibt es ja diesen Satz von Horaz, Odi profanum vulgus, ich hasse das gewöhnliche Volk. Und ich denke, dieser Blick, den sollten wir nicht teilen oder übernehmen.
Ja, genau. Aus der Sicht der römischen Herrscher waren Menschenansammlungen auch noch immer eine Gefahr, denn wir wissen ja, dass die jüdische Bevölkerung niedergeschlagen worden war und bei solchen Gruppen, die sollten sich nicht nochmal versammeln. Also Versammlungsfreiheit gab es damals nicht, ganz im Gegenteil. Da wurde schnell eingegriffen, wenn zu viele Menschen beieinander standen, Es könnte ja sein, dass sich irgendwie Protest da herrscht oder vielleicht schon wieder ein neuer Aufstand kommt. Also die Bevölkerung stand auch ständig unter dieser Beobachtung. Bloß nicht zu viele an einem Platz, das könnte Aufruhr bringen.
Und in den Evangelien ist es eben eigentlich ganz im Gegenteil so, das sind immer Menschenmengen. Also die versammeln sich immer, also trotzdem, die irren herum, heimatlos, obdachlos oder drängen sich um irgendeine Gelegenheit, die sie vor sich sehen. Und diese Mengen, die liegen Jesus sehr am Herzen. Ja. Also sein Blick auf diese Mengen ist sehr liebevoll.
Tja, also ich finde das sehr wichtig, was du jetzt gerade sagst, dass Jesus den guten Blick immer auf diese Menge hatte. Also ich zitiere jetzt mal nur eine Stelle. Jesus sah die große Menge und sie jammerte ihn und er heilte ihre Kranken. Das heißt im Klartext, er sieht wahnsinnig viele kranke Menschen.
Also, wir hören die Geschichte doch jetzt schon anders. In dieser Stadt am See, da drängten sich Mengen von Menschen aneinander. Und mitten unter ihnen ein Vater, der ist jetzt so im Spotlight, der ist verzweifelt und sucht Hilfe für seine Tochter. Jetzt musst du aber mal weiterlesen, Ulrike.
Ja, gerne. Während er noch redete, kommen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber hörte das und sprach zum Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur.
Also da muss ich mal tief einatmen irgendwie. Wieso sagt Jesus jetzt diesen Satz, fürchte dich nicht, glaube nur? Ich meine, es ist die Tochter gestorben. Der Vater hat, das Schlimmste, was der Vater überhaupt befürchten konnte, ist eingetreten. Was soll er jetzt denn glauben? Also jetzt geht's doch nicht um Glaube nur.
Ja, aber warum sagt er diesen Satz? Der Vater braucht Jesus doch jetzt umso mehr. Und die Mutter auch. Für die beiden bricht die ganze Welt zusammen. Aber, das ist mir ganz wichtig, Jesus sagt dann nicht einfach nur einen frommen Satz, sondern er tut etwas. Er geht mit dem Vater mit, jetzt erst recht, und lässt ihn und die ganze Familie nicht einfach allein in seinem Elend.
Also die Geschichte nimmt das Leiden der Protagonisten sehr ernst. Und sie zeigt, dass man Trauernde nie allein lassen soll, sondern gar nicht einfach allein stehen lassen soll. Und irgendwie beginnt etwas mir zu dämmern. Also es geht hier nicht nur um Jairus, sondern es geht um die Bevölkerung, die alles verloren hat durch den Krieg. Und es geht auch um das Vertrauen in ihren Gott. Das haben sie wahrscheinlich auch verloren.
Ja.
Also wenn du denkst, dieser Satz, fürchte dich nicht, da kommt doch Gott ins Spiel. Die Engel bei den Hirten auf dem Feld, Weihnachtsgeschichte, die rufen ja, fürchtet euch nicht. Und das ist eine ganz, ganz starke Ermutigung, so eine Licht- und Kraftquelle. Ich glaube, dieser Satz, fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht, kommt in der Bibel wirklich 365 Mal vor, also für jeden Tag einmal.
Ja, ich glaube, diesen Satz habe ich schon sehr oft gehört, bei ganz vielen Festen, Taufen, Eheschließungen, Begräbnissen. Das ist wirklich so ein Satz, der spricht ganz tief ins Herz.
Also in diese vielen, vielen, fürchte dich nicht aus der Tradition, diese Erfahrungen. Also Jesus geht mit dem armen Vater. Er sagt eben, wie du sagst, nicht nur diesen Satz, sondern er nimmt ihn quasi an der Hand oder am Arm und geht mit ihm. Und dadurch entsteht so für alle Lesenden das Bild, stimmt, fürchte dich nicht, das kennen wir durch unzählige Katastrophen der hebräischen Bibel, die sie erzählt. Und auch hier, das zieht sich durch.
Ja. Das wird immer wieder neu erzählt, nach jeder Katastrophe, nach jedem Krieg. Gott lässt sein Volk nicht im Stich, erst recht nicht, wenn es am Boden liegt. Und genauso lässt auch Jesus den armen Vater nicht im Stich, erst recht nicht jetzt, wo sein Töchterchen gestorben ist. Und ich glaube, das müssen wir wirklich sehr betonen. Man meint ja schnell, Gott sei dazu da, Unglück zu vermeiden und Rettung hieße, vor Unglück und Tod zu bewahren. Aber fürchte dich nicht heißt, du wirst nicht alleine gehen, wohin auch immer du gehen musst.
Mhm. Also nicht, das Unglück tritt nicht ein, sondern wenn es eintritt, bist du trotzdem nicht alleine.
Ja.
Gut, ich lese jetzt weiter unsere Geschichte. Da sieht Jesus viel Gedränge, Weinende und Wehklagende. Und beim Eintreten in das Haus sagt er, warum seid ihr so durcheinander und weint? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Da lachten sie über ihn. Er aber wirft alle hinaus, nimmt Vater und Mutter des Kindes und die, die bei ihm waren, und geht dorthin, wo das Kindchen war. Er ergriff die Hand des Kindes und sagte, Talitha cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt, und sie gerieten vor lauter Staunen außer sich. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand davon erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen geben.
Und wo du mir so gerade vorgelesen hast, da fällt mein Blick auf den Text und auf die Menge. Und da steht Gedränge, Weinende, Wehklagende. Also mir wird so richtig das Bild vor die Augen gemalt und ich höre so in meinen Ohren, was für ein Trauer da ist, wie die Menschen so laut wehklagen. Und es ist ein Durcheinander in dem Haus, so wie es auch vorher auf der Straße gewesen war.
Mhm. Ja, ist eigentlich dasselbe. Ich meine, viele Kommentatoren meinen, die Weinenden hier im Haus hätten nur wegen des Mädchens geweint und Jesus wirft sie hinaus, weil sie eben nicht richtig glauben würden. Also auch hier, die Menge ist falsch. Aber ich glaube, die Menge wehklagte auch wegen ihres eigenen Schicksals, als dieser Katastrophe des Krieges.
Ja, das lese ich jetzt auch so mit. Und die Menschen waren ja auch da, als Synagogenvorsteher hatte Jairus und seine Frau sicherlich ein offenes Haus. Mhm. Wo sollte man die Menschen dann alle unterbringen, deren ja. Häuser zerstört worden waren? Ja. Und sie waren verantwortlich für die Gemeinde. Aber was hat das für ihre Tochter bedeutet? Das junge Mädchen. Sie hat all diese Leute gesehen. Jeden Tag. So viel Verzweiflung. So viele Krankheiten. Und so viel Hunger. So viele Familien erzählten schreckliche Geschichten, was sie alles erlebt hatten. Da kann man gar nicht mehr hingucken, fast nichts mehr hören. Das Mädchen war vielleicht auch überfordert. So viel Trauriges und Verstörendes, bis es einfach nicht mehr konnte und die Augen und die Ohren geschlossen hat.
Ja, das macht schon Sinn, was du sagst. Das Mädchen konnte nicht mehr, es wurde immer stiller und sie war nicht wirklich offenbar ja krank, so, sondern sie verlor ihren Lebensmut.
Ja, und ich meine, stell dir vor, ein Kind, 12 Jahre, die Hälfte seines Lebens war nur Krieg gewesen und die Menschen hatte alles verloren und sie hat alles mit ansehen müssen, bis es ihr zu viel wurde. Sie konnte es nicht mehr tragen. Sie hat ihre Augen geschlossen, als ob sie sterbensmüde geworden wäre und einfach, ja, nicht mehr hinguckt, nicht mehr hört, weil es nicht mehr geht. Kann sie nicht mehr verkraften, ist zu viel.
Du, das ist überhaupt nicht aus der Luft gegriffen, was du jetzt da sagst. Es gibt eine Kohortenstudie aus Schweden aus dem Jahre 2019, Da haben Forscher und Forscherinnen 425 Kinder von Geflüchteten untersucht, die man psychiatrisch betreuen musste. Und ein Drittel dieser Kinder musste man künstlich ernähren.
Ach was.
Weil die aßen einfach nichts mehr. Und sie waren auch stumm, sie sprachen nicht mehr. Und sie waren bettlägerig, sie standen nicht mehr auf. Sie reagierten einfach auf gar nichts, weder auf Berührung, Geräusche, Schmerz oder Kälte. Und sie machten auch ins Bett, da sie ihre Bedürfnisse einfach nicht mehr artikulierten, ja. Also in 46 Fällen, heißt es in dieser Studie, da war der Zustand wirklich lebensbedrohlich, weil die Kinder null Reaktion mehr zeigten.
Ah, das ist ja fürchterlich, wenn man sich das vorstellt. Und das passiert ja auch heute jeden Tag in diesen Flüchtlingslagern, ne? Ich wusste das gar nicht, dass Kinder sich da einfach hinlegen und sterben.
Ja, und meistens, wenn die ganz schlimme, akute Gewaltsituation vorbei ist, wenn sie eigentlich, ich sage jetzt mal, in Sicherheit sind, so beginnt ihre Kraft nachzulassen. Und die Studie hat auch gezeigt, dass diese Kinder verfolgt worden waren in ihren Ländern. Das war eigentlich der Hauptgrund der ihrer Müdigkeit. Und was ich auch noch ganz erstaunlich finde, diese Erstarrungssymptome, die die Kinder hatten, die setzten meistens bei Jungen und bei Mädchen ein, wenn sie etwa 12 Jahre alt waren.
Ach was?
Ja.
Ja, das ist ja erstaunlich. Die ganze Zeit über wird ja immer spekuliert, warum gerade 12? Warum wird immer erwähnt, dass das Mädchen 12 Jahre ist?
Und das stimmt überein mit dieser wissenschaftlichen Studie aus dem Jahre 2019. Ja.
Hat das eigentlich so einen medizinischen Namen?
Ja, natürlich, das hat einen Namen. Also man spricht heute vom Giving-up-Syndrom, also einem Resignationssyndrom. Und sagt, also wenn Kinder nicht mehr sprechen, nicht mehr essen, sich nicht mehr bewegen, sich einnässen und auf gar keine Ansprache mehr reagieren, ist das dieses Syndrom.
Also da fange ich jetzt nochmal ganz neu an, drüber nachzudenken. Dass es vielleicht auch damals schon diese Kinder gab, die keinen Lebensmut mehr hatten, die nicht weiterleben wollten. Also diese Diagnose passt ja wahnsinnig zu unserer Geschichte, ne?
Also für die Leute wirkt das doch, die Tochter des Jairus, die ist tot, die reagiert auf gar nichts mehr. Aber Jesus handelt jetzt. Also da ist er wirklich sehr aktiv. Er nimmt Vater und Mutter des Kindes mit sich und noch drei seiner Jünger. Und alle anderen sollen jetzt mal still sein. Jetzt einfach behaltet euren Schmerz mal für euch. Finito, aus. Dieser Trubel tut dem Kind jetzt nicht gut. Er geht zum Mädchen und er ergreift ihre Hand. Und das ist so schon ein spezieller Moment. Oder? Ja. Jetzt wird es ganz still in diesem Zimmerchen.
Ja, und der Fokus wird ganz genau auf diese so besondere Szene gerichtet. Jesus spricht sogar auf Aramäisch. Das Markus-Evangelium wurde ja auf Griechisch geschrieben, aber hier an dieser Stelle wechselt es für einen einzigen Satz ins Aramäische, in die damalige Umgangssprache in Israel-Palästina. Also die Muttersprache. Die Muttersprache schafft eine Art gemeinsamen Raum zwischen Jesus und dem Kind. Das ist doch so fürsorglich. Jesus hält es an der Hand und spricht sie an mit ihrer eigenen Sprache.
Ja, das ist ein ganz berührender Moment. Nur wenige sind da, vielleicht atmen sie kaum vor Anspannung, und das Mädchen liegt einfach da wie tot. Ist es tot? Also ist Jesus zu spät gekommen?
Tja, Lucia, jetzt sind wir bei der Frage angekommen, die wir am Anfang hatten. Wird das Mädchen geheilt, gesund gemacht oder gerettet? Ich denke, Es geht hier um weit mehr als um ein einfaches Gesundmachen. Eigentlich geht es auch nicht um Heilung im medizinischen Sinn, denn es war ja nirgends von Krankheit die Rede. Es geht um Rettung, um einen Neuanfang, um wieder leben zu können in einer Welt, die es Kindern unheimlich schwer macht zu leben. Ein neues Leben beginnt für das Mädchen.
Jesus rettet. Und das ist ja auch eigentlich die Bedeutung seines Namens. Jesus, also auf Hebräisch Jehoshua, Gott rettet. Er rettet. Er begleitet den Vater, die Eltern. Er gibt sie nicht auf, auch wenn eigentlich, wenn es zu spät ist. Und er gibt auch das Mädchen nicht auf. Er geht zu ihr hin. Er ergreift seine Hand. Er sucht Beziehung zu diesem Mädchen. Und er erinnert es an das Leben. Er erinnert es an seine Muttersprache. Und er sagt zu ihm, vielleicht schon allein mit dieser Geste, auch wenn du nichts mehr sagst, ich bin da. Ich rede mit dir, auch wenn du nichts mehr wahrnimmst, ich setze mich zu dir und bleibe bei dir in deiner unendlichen Not.
Und nichts ist mehr so wie zuvor. Und das spüren auch alle. In dem Haus, über dem eben noch ein Todesschatten lag, kommt ein großer Glanz. Die Menschen, die selbst Hilfe suchen, sehen das Mädchen umhergehen und spüren, da ist etwas geschehen. Und der Text drückt das auch sehr deutlich aus. Es heißt, sie erstaunen, sie waren völlig außer sich, ihr Klagen verstummt. Es war doch noch etwas möglich auf dieser Welt. Wenn dieses Mädchen wieder lebt, dann hält sich der Horizont auf für alle.
Es ist schon interessant, dass die Mengen hier nochmals genannt werden gegen Ende. Sie geraten in Ekstase, heißt es. Ekstasis, also auf Griechisch. Sie sind völlig außer sich. Sie singen jetzt vielleicht und sie staunen, weil sie nicht wissen, wie ihnen jetzt geschah. Es wird sich zum Guten wenden, denke ich. Das fühlen sie ganz, ganz deutlich.
Genau, würde ich auch so sehen. In diesem Sinne hat das Mädchen auch eine metaphorische Bedeutung. Es steht für die jüdische Bevölkerung der römischen Provinz, die all ihre Hoffnung nach dem Krieg verloren hat. Und man sollte nie die Tausenden übersehen, die heimatlos und vertrieben waren in dieser Zeit. Ich sehe das so. Jede Heilungsgeschichte erzählt davon, dass für die Bevölkerung noch Hoffnung besteht, dass sie nicht verloren geht. Und diese Geschichten sind überlebenswichtig. Sie dienen dem Überleben in so schwierigen Zeiten. Fürchte dich nicht, es wird Rettung geben.
Das Mädchen steht auf. Es kehrt ins Leben zurück. Denn sein Vater kämpft ja um seine Tochter und gibt nicht auf.
Ja. Diese Tochter ist ein Herzenskind. Korasion steht auf Griechisch und das meint sein Augäpfelchen.
Schön.
Das zeigt doch, wie sehr dieses Mädchen dem Vater am Herzen lag.
Ein Herzenskind. Es geht nicht nur um Väter und Söhne in der Bibel, sondern auch um Herzenstöchter wie dieses Mädchen. Vater und Mutter, die Jünger und Jesus, sie alle werden still und wenden sich diesem Mädchen zu. Und ich glaube, das braucht dieses Kind auch.
Auf jeden Fall. Und die Geschichte erzählt, dass es sich lohnt, für ein Kind zu kämpfen, nicht aufzugeben, ihm Raum und Zuwendung zu geben. Mit dieser Zuwendung beginnt die Heilung des Volkes. Jede Heilungsgeschichte erzählt davon, es beginnt mit der Zuwendung zu einem einzelnen Menschen. Liebe Lucia, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit mir nochmal diese Geschichte gelesen hast.
Gern geschehen, Ulrike.
Und danke dir für
spannend.
Und danke dir für das Gespräch. Und freue mich auf die kommenden Gespräche mit dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir möchten gerne darauf hinweisen, dass wir auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin, wo unser Podcast zu finden ist, einen Button haben, wo steht weiterführende Materialien. Und dort findet man eine Übersicht über alle Bibelstellen, die wir schon besprochen haben. Dann kann man sich ganz leicht orientieren, wenn man etwas sucht. Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.